Sie hören den Kurier.
Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun schon mehr als einen Monat. Wir halten bei Tag 35. Russische Panzer, Granaten und Bomben haben in vielen Städten wie Mariupol, Cherson, Kharkiv oder Kiew tiefe Spuren der Zerstörung hinterlassen. Jetzt hat der russische Vize-Verteidigungsminister Alexander Formin damit aufwachen lassen, dass Russland seine militärischen Aktivitäten um Kiew und die ebenfalls heiß umkämpfte Stadt Tschernihiw dramatisch reduzieren wolle. Das soll als vertrauensbildende Maßnahme zu den Friedensgesprächen dienen und Grundlage für weitere Verhandlungen sein. Auch der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinsky sieht die Möglichkeit für Frieden näher gerückt. Doch ist dieser Frieden wirklich zum Greifen nahe oder ist das nur ein Vorwand Russlands, um seine Truppen neu zu bündeln? Darüber rede ich heute mit dem Militärstrategen Markus Reisner, Oberst des Generalstabs des österreichischen Bundesheers an der Theresianischen Militärakademie. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Es ist ein wenig Hoffnung, aber auch nicht mehr. Ukrainische und westliche Spitzenmilitärs glauben nicht an die von Russland angekündigte Reduktion der militärischen Aktivitäten in der Nordukraine. Der ukrainische Generalstab hat erklärt, der sogenannte Truppenabzug sei eher eine Rotation einzelner Einheiten, die darauf abzielt, die militärische Führung der ukrainischen Streitkräfte zu täuschen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat am Dienstag zwar von positiven Signalen aus Moskau gesprochen, doch die Ukraine werde vorerst weiterkämpfen. Und auch das US-Verteidigungsministerium zeigt sich höchst skeptisch und spricht von einer Neupositionierung der Truppen. Die russischen Streitkräfte seien mit ihrem Versuch, Kiew einzunehmen, gescheitert und befänden sich angesichts der Gegenangriffe der Ukraine in defensiveren Positionen. Russland könne Kiew aber weiter aus der Ferne mit Raketen beschießen, warnt der Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums, John Kirby. Die Bedrohung für Kiew ist also nicht vorbei. Ebenso zurückhaltend ist US-Präsident Joe Biden. Er wolle die Aussagen nicht bewerten, bis er auch die Handlungen der russischen Streitkräfte gesehen habe, sagte Biden im Weißen Haus. Bis es eine tatsächliche Veränderung gebe, werde auf jeden Fall der Druck auf Moskau mit harten Sanktionen weiter aufrechterhalten. Und auch das ukrainische Militär wird weiter unterstützt, sagt Biden. In London jedenfalls sieht man die russische Offensive zur Einkesselung Kiews gescheitert. Britische Militärexperten halten es dagegen für höchstwahrscheinlich, dass Russland seine Kampfkraft aus dem Norden der Ukraine in den Südosten des Landes verlegt. Dort soll jetzt die Offensive in der Region Luhansk und Donetsk verstärkt werden. Doch stimmt das wirklich? Dazu begrüße ich jetzt Markus Reisner bei mir. Er ist Oberst des Generalstabs des österreichischen Bundesheers an der Theresianischen Militärakademie. Herr Reisner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Herzlichen Dank.
Herr Reisner, die britische Militäraufklärung betrachtet die russische Offensive in Kiew als gescheitert an, aber ist das wirklich so einfach zu erklären, dass da die Russen gescheitert sind an der Einnahme der Stadt Kiew?
Ja, um das quasi erklären zu können, müssen wir wieder kurz einordnen, was passiert ist in den letzten Tagen. Vor allem im Wesentlichen das Entscheidende war, es hat ein Briefing des russischen Verteidigungsministeriums gegeben. Das Briefing war deswegen interessant, weil sie haben uns das erste Mal eine Karte gezeigt, wo sie auch ihre Vormärsche und ihre Geländegewinne eingezeichnet haben. Das heißt, wir hatten das erste Mal ein klares Bild, wie sie sich selbst betrachten. Wobei man muss natürlich aufpassen, ob das also wirklich auch immer dem entspricht, beziehungsweise ob sie uns da auch wirklich die Wahrheit zeigen wollen. Der Punkt ist, dass dieses Briefing deswegen interessant war, weil sie eine im Prinzip Strategieänderung angekündigt haben. Sie haben also gesagt, naja, es ist uns ja gar nicht um die Städte gegangen, sondern wir sind also quasi in unserem Plan der Sicherheitsoperation. Wir werden uns jetzt reorganisieren, konsolidieren und werden quasi an anderer Stelle quasi weiter mit der Sicherheitsoperation fortfahren. Was bedeutet das jetzt? Man muss also ganz klar sagen, dass die russische Seite auf jeden Fall versucht hat, Kiew am Anfang entscheidend und schnell einzunehmen. weil es hier einfach ganz klare Indikatoren gibt. Ich habe das eh schon ein paar Mal erzählt, zum Beispiel der Umstand dieser Luftlandung. Die Luftlandung in der Qualität und in der Art und Weise, wie sie durchgeführt worden ist, hatte klar das Ziel, rasch nach Kiew hinein vorzustoßen. Das hat aber nicht funktioniert und es kam zu diesen Verzögerungen, die ihnen jetzt quasi die Situation so erschweren im Raum Kiew. Der Punkt ist, dass sie also an vier Fronten eigentlich gleichzeitig angegriffen haben und jetzt erkennen in der fünften Woche, es geht sich mit ihren Kräften nicht aus und darum müssen sie jetzt ein Schwergewicht bilden und das erleben wir jetzt gerade.
Russland hat ja angekündigt, dass sie die Truppen eben verringern wollen, gleichzeitig aber sich mehr auf den Donbass konzentrieren wollen. Aber ist das vielleicht auch nur eine Finte? Wollen sie sich vielleicht nicht auch jetzt neu formieren und dann wieder auf die Hauptstadt Kiew vorrücken?
Ja, das passiert auch gerade. In Kiew haben wir die Situation, dass sie quasi Kiew angegriffen haben entlang des Dnepr, und zwar am West- und am Ostufer mit Kräften. Und am Westufer haben sie aus militärischer Sicht eine relativ lange Flanke. Das heißt, sie sind auf der westlichen Seite exponiert und werden dort immer wieder von den ukrainischen Kräften angegriffen, vor allem auch mit der ukrainischen Artillerie bewirkt, die durch Drohnenaufklärung hier gezielt ihnen Verluste bereitet. Was sie jetzt machen ist, sie führen eine sogenannte Frontbegradigung durch. Das heißt, sie verschieben sich so günstig im Gelände, dass sie quasi Gelände erhalten, das verteidigungsgünstig ist, beziehungsweise sich aus der Reichweite auch der ukrainischen Artillerie verschieben. Jetzt wäre natürlich die ukrainische Seite gefordert, ihre Artillerie zu verschieben. Das kann aber wieder aufgeklärt werden, weil russische Drohnen, wissen wir, dass mittlerweile den Himmel über Kiew beherrschen. Auch einer der Gründe, warum Selenskyj die letzten zwei Videos von einem Bluescreen gedreht hat. Also wir sehen dort eigentlich im Prinzip eine Situation, dass es zur Frontbegradigung kommt, zu einer Konsolidierung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wo die Russen jetzt ansetzen könnten. Und eine ist ganz konkret die Situation im Donbass.
Genau, Sie haben ja gesagt, dass Sie sich auf diese Offensive dort konzentrieren wollen. Warum genau auf Donetsk und Luhansk? Hat man da wirklich Interesse, das Gebiet bis runter auch zur Küste zu erobern und dann vielleicht auch weiter entlang der Küste Richtung Krim vorzustoßen?
Ja, die ukrainische Seite hat von Beginn an im Prinzip vier große Herausforderungen, die sie berücksichtigen muss. Die erste Herausforderung war die Hauptstadt Kiew. Da ist es jetzt gelungen, diese zu halten und sie quasi nicht durch die Russen besetzen zu lassen. Die zweite Herausforderung befindet sich quasi ostwärts des Dnepr. Das sind jene ukrainischen Kräfte, das waren ungefähr 40% der ukrainischen Kräfte am Beginn des Konflikts, die quasi dort entlang der Kontaktlinie positioniert sind. Und hier hat es also entscheidende Entwicklungen gegeben. Das erste war, dass im Norden dieser Kräfte bei Issyum es offensichtlich den Russen gelungen scheint, quasi durchgebrochen zu sein. Issyum ist ein Geländeeinschnitt. Wenn man den genommen hat, würde es begünstigen einen weiteren Vorstoß Richtung Süden. Auf der anderen Seite im Süden, quasi der Kontaktlinie bei Mariupol, ist es so, dass Mariupol kurz vor dem Fall steht. Wir haben also nur mehr kleine Widerstandsnester. Das heißt, auch hier können Kräfte freigemacht werden, die dann von dort wieder Richtung Norden angreifen können. Das heißt, diese zwei Bewegungen würden sich quasi hinter den ukrainischen Kräften treffen und sie würden sie einkesseln. Da gab es auch vor einigen Tagen ein interessantes Indiz. Es wurde nämlich eine wichtige Eisenbahnlinie von Dnepro zur Kontaktlinie, die wichtig ist für die Versorgung der ukrainischen Kräfte, unterbrochen. Und diese zweite Herausforderung scheint aus russischer Sicht jetzt so günstig zu sein, dass sie wahrscheinlich dort versuchen, ein Schwergewicht zu bilden.
Also eine sogenannte Zangenbildung.
Genau, eine klassische russische Militärdoktrin, eine klassische Zangenbewegung. Und die anderen beiden Probleme, die wir noch immer sehen, ist einerseits im Süden, wo es ihnen gelungen ist, den Dnepr zu überschreiten bei Cherson. Und natürlich haben wir immer noch die Kräfte in Brest, von denen wir nicht wissen, also auf der belarussischen Seite, ob nicht möglicherweise hier begrenzt auch etwas geplant ist, vor allem um also Panik in diesem Land entstehen zu lassen.
Ich würde noch gern bei Mariupol bleiben. Warum wird diese Stadt so dermaßen niedergebombt, muss man schon fast sagen, zumal ja dort 90% russischsprachige Menschen wohnen?
Genau, das hat den Hintergrund, dass Mariupol im Prinzip der Hauptstützpunkt war von diesem Azov-Regiment bzw. Bataillon. Und das ist genau jene Einheit, wenn die Russen von Entnazifizierung sprechen, dann meinen sie genau diese Kämpfer von diesen Azov-Einheiten. Und die kämpfen dort ganz verbittert und auch verbissen. Und das ist also der Hintergrund, warum es also hier zu schwersten Kämpfen kommt, warum die Bevölkerung auch zwischen den Fronten gefangen ist und warum die Stadt mittlerweile, wenn man sie betrachtet, und das muss man auch klar sagen, ich habe das auch immer wieder betont, mittlerweile wie eine syrische Stadt aussieht, wie in Aleppo. Also wir haben also wirklich hier die Syrianisierung des Konflikts als solches. Und natürlich, wenn es jetzt gelungen ist, diese Stadt einzunehmen, können Kräfte freigemacht werden, die jetzt günstig liegen für einen Vorstoß weiter Richtung Norden zur Einschließung der ukrainischen Kräfte an der Kontaktlinie, also im Donbass.
Die Ukraine vermeldet aber immer wieder auch selber Erfolge, zum Beispiel auch, dass sie schon 6 russische Generäle hat töten können. Warum sind das so viele und was macht das vielleicht auch mit der Kampfmoral der russischen Truppen?
Genau, in Wirklichkeit ist die Situation da also besonders prekär für die russische Seite. Sie müssen sich vorstellen, die Großverbände, die hier auf russischer Seite in der Ukraine im Einsatz sind, werden von circa 20 Generälen geführt. Von diesen 20 Generälen sind 7 gefallen. Und 2 weitere wurden abgelöst, aufgrund des Umstandes, dass sie die Ziele, die man ihnen vorgegeben hat, nicht erreicht haben. Das heißt, fast die Hälfte dieser 20 Generäle sind quasi aus dem Spiel genommen geworden. So, warum ist das möglich? Das ist deswegen möglich, weil also wir nicht nur quasi vom Westen hier Waffenlieferungen sehen an die Ukrainer, die es ihnen möglich macht, diese verzögerten Kämpfe zu führen, sondern weil sie auch sehr viel nachrichtendienstliche Informationen bekommen, Aufklärungsdaten. Ja, das heißt, diese Gefechtsstände zum Beispiel, wo diese Generäle sich befinden, die kann man im sogenannten elektromagnetischen Feld aufklären und kann dann zum Beispiel durch eine Drohne geleitet einen gezielten Artillerieschlag darauf durchführen. Und da wissen wir, dass zumindest von diesen 7 Generälen in 3 Fällen es der Fall war, dass sie durch Artillerieschläge ums Leben gekommen sind. Das nächste, was man hier tun kann, ist das Stören dieser Kommunikation. Damit ist quasi der Kommandant dieser Einheit oder dieses Großverbandes gezwungen, mit seiner beweglichen Befehlsstelle nach vorne zu fahren, um seine Befehle geben zu können. Und da wird er dann Opfer zum Beispiel durch die Gefechte oder durch Scharfschützen. Auch das wissen wir in 2 Fällen, dass das passiert ist. Und das hat natürlich eine entsprechende Wirkung auf die Führungsfähigkeit der russischen Streitkräfte und natürlich auch auf die Moral der Truppen, weil Sie können sich vorstellen, viele dieser Kommandeure waren sicher auch charismatische Kommandanten. Und das reißt natürlich eine Lücke in die Gefechtsordnung, wenn die also dann quasi herausgenommen worden sind. Es gibt sogar einen Fall bei der 41. Combined Arms Army. Da wurde nicht nur der Stellvertreter getötet bei dem Artillerieschlag, sondern auch der Chef des Stabes, eine ganz zentrale Funktion im Stab. Also das war natürlich ein entsprechend harter Schlag für diesen Großverband.
Man sieht generell schon ein paar Risse in der russischen Führung mit Anatoli Tschubais. Ist am Mittwoch ein lang gedienter Kreml-Politiker und Sonderberater von Putin zurückgetreten. Der Verteidigungsminister Shoigu war tagelang nicht zu sehen. Also gibt es da schon wirklich Brüche in der russischen Militärführung aus Ihrer Sicht?
Ja, da ist jetzt die Herausforderung. Sie dürfen nicht vergessen, dass dieser Krieg vor allem im Informationsraum geführt wird. Das heißt, wir konsumieren jetzt natürlich in großem Umfang die Informationen, die uns von ukrainischer Seite zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben also nur wenig Möglichkeiten, auf die russische Seite zu schauen. Also wenn Sie sich die Mühe machen, quasi in russische soziale Netzwerke hineinschauen oder in das russische Staatsfernsehen, haben Sie ein komplett konträres Bild zu dem, was wir quasi hier in unseren Medien konsumieren. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass also sehr viele Meldungen entstehen, wo man also quasi auch suggeriert oder auch ganz glaubhaft darstellen möchte, dass es quasi diese Brüche gibt in der russischen Führung. Es gibt also hier ein paar Beispiele. Gerasimov, Shoigu waren also tagelang nicht da im Prinzip und keiner hat gewusst, wo die sind. Dann das Verhältnis von Putin zu seinen Untergebenen. Da gibt's Risse. Dann die Frage ist, der FSB hat scheinbar falsch beraten, Leute sind unter Hausarrest gestellt worden und so weiter.
Genau.
Ja. Wirklich wissen tun wir es nicht. Das sind Indizien, dass etwas vorgeht, aber wir können es nicht wirklich lesen, weil uns die Informationen nicht zu 100% da liegen. Der Punkt ist natürlich, die Russen würden es auch nie zugeben, weil stellen Sie sich vor, wenn zum Beispiel der Verteidigungsminister abgesetzt werden würde, wäre das ja ein klares Eingeständnis, dass man eigentlich falsch gehandelt hat. Das Gegenteil wäre der Fall. Selbst wenn der Verteidigungsminister einen völligen Schwachsinn produziert hat, würde ihn Putin nicht entlassen. Er würde wahrscheinlich warten, bis die Operation zu Ende ist, würde ihm dann einen hohen Orden verleihen und würde ihn dann ehrenvoll in die Pension entlassen. Wir würden das gar nicht mitbekommen. Ja? Weil es geht um diesen Kampf im Informationsumfeld. Und jede kleine Nachricht, ja, jede Regung wird beobachtet und es wird sofort eine Interpretation durchgeführt. Und da ist halt der Umstand der, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns da quasi nicht in etwas hineinversetzen, von dem wir glauben, es ist so und dann ist es nicht so und dann kommt der große Schock. Das heißt, man darf also den Gegner nie unterschätzen, sondern muss also immer genau auf all diese kleinen Signale achten, die dann dieses Gesamtbild ergeben. Und das sehen wir auch in diesem konkreten Fall.
Grundsätzlich war es aber schon so, dass die militärischen Beobachter zu Beginn des Krieges sehr skeptisch waren, dass die Ukraine da lange standhalten wird können. Jetzt gibt es da doch vorsichtigen Optimismus. Teilen Sie den, dass wirklich die Ukraine den Krieg jetzt nicht gewinnen, aber sozusagen es auf einen Waffenstillstand hinauslaufen könnte?
Ja, also ich stimme Ihnen hier völlig zu. Für alle überraschend war, dass dieser Widerstand der Ukraine so stark ist. Ich zitiere hier eine ganz prominente Stimme. Das ist der Leiter des amerikanischen Militärnachrichtendienstes, General Barriere. Der hat also 2 Wochen nach Kriegsbeginn vor Kongressabgeordneten Rede und Antwort gestanden hinsichtlich des Kriegsverlaufes. Und er hat sich dort in aller Form entschuldigt und hat gesagt, wir haben nicht vermutet, dass die Ukrainer mit dieser Verbissenheit quasi kämpfen. Wir haben sie ausgebildet, ja, aber wir haben uns nicht gedacht, dass das so funktioniert. Und es ist natürlich auch ein großer Druck entstanden, weil diesen entstandenen Widerstandswillen musste man natürlich dann relativ rasch nähern mit Waffenlieferungen und anderen Dingen. Der Punkt ist, auch hier sind wir jetzt wieder beim Kampf im Informationsumfeld. Wir haben jetzt natürlich die Situation, dass durch diese Waffenlieferungen es den Ukrainern tatsächlich gelungen ist, den Russen auch immer wieder Verluste beizubringen und sie zu verzögern, ja, sie sogar dazu zu bringen, dass sie ihre Pläne ändern müssen. Ja, einerseits durch die Waffenlieferungen, die also punktuell möglich es gemacht haben, also Erfolge zu erzielen, aber auch durch die Taktiken, zum Beispiel durch die Angriffe auf die Versorgungskonvois und so weiter und so fort. Ja. Das Problem ist aber nun, Sie dürfen nicht vergessen, trotz allem hat es Russland geschafft, im Kampf gegen die mächtigste Armee Europas, und das war die ukrainische Armee, zumindest einmal quantitativ, 25% des Staatsgebiets einzunehmen beziehungsweise mehr oder weniger unter Kontrolle zu haben. Das heißt, die Ukraine müsste jetzt quasi, wenn sie ihr Land befreien möchte, dieses Staatsgebiet wieder zurückerobern können. Und das können sie natürlich nicht mit Panzerabwehrwaffen und Fliegerabwehrlenkwaffen. Da brauchen sie schweres Gerät, sie brauchen quasi Panzer, sie brauchen Schützenpanzer, sie brauchen Kampfflugzeuge, damit sie eine zumindest temporäre Luftüberlegenheit haben. Dann können sie diese Räume wieder zurücknehmen. Und das natürlich aus der jetzigen Sicht erscheint schwierig zu sein. Wir wissen also auch nicht, wie viele Kräfte hier die ukrainische Seite also auch noch verfügbar hat. Problem ist natürlich, die Russen haben zwar nicht die Lufthoheit, aber sie haben die Luftüberlegenheit. Das heißt, also jeder größere Kampfverband auf der ukrainischen Seite würde natürlich relativ rasch von russischer Seite angegriffen werden. Darum sagen auch die Ukrainer, wir brauchen diese Fliegerabwehrsysteme, nicht die kleinen, sondern größere. Und das ist die Situation, die wir sehen. Wir sehen also lokale Erfolge, aber für die große Offensive wird es noch nicht reichen.
Weil Sie die Panzerabwehr angesprochen haben, da hat die Ukraine ja sehr große Erfolge gemeldet. Sehen Sie das auch so, dass die Panzer in der modernen Kriegsführung ein bisschen obsolet geworden sind, da sie leichte Ziele für solche Antipanzerraketen und Drohnen sind? Oder ist das ein Trugschluss?
Ja, das muss man jetzt wieder aus militärischer Sicht betrachten. Das Militär versucht ja quasi seine Verfahren genormt ablaufen zu lassen, versucht ja auch Dinge zu berechnen und sich zu überlegen, okay, wie viele Kräfte brauche ich, um ein Ziel zu erreichen. Es ist zum Beispiel so, dass man sagt, wenn also jemand angreift, dann braucht er eine Überlegenheit gegenüber dem Feind, zumindest 1:3, wenn der Feind sogar eingegraben ist, 1:4. Das heißt, um einen eingegrabenen ukrainischen Panzer zu zerstören, brauchen sie 4 Panzer, die angreifen, von denen sie möglicherweise 3 verlieren, aber der 4. wird dann diesen eingegrabenen Panzer vernichten und er wird dieses Gelände in Besitz nehmen, trotz der hohen Verluste. Ja. Und was wir hier sehen, ist das Verhältnis der Verluste ungefähr bei 1:4. Das heißt, die Verluste sind also noch mehr oder weniger in der militärischen Norm. Dazu kommt noch ein zweiter Aspekt. Die russischen Streitkräfte haben einen ganz anderen Zugang zu Material als wir im Westen. Ja, wir sind also sehr darauf bedacht, so lange wie möglich das Material am Leben zu halten. In Russland ist der Panzer ein Wegwerfmodell. Das heißt, da war immer die Idee der Masse. Ja, wir brauchen einfache Panzer, kleine Panzer. Sie sehen ja das im Vergleich, die sind ja wesentlich kleiner als die westlichen. Aber mit der Masse machen wir es dann nicht. Ja. Es gibt ja viele Indikatoren, die das zeigen. Zum Beispiel bei einem Leopardpanzer kann man innerhalb von wenigen Stunden einen Motor wechseln. Bei einem russischen Modell dauert es mehrere Tage, weil ja das nicht vorgesehen ist, dass das so ist. Ja. Das heißt, hier haben wir quasi auch etwas, was wir mitbedenken müssen. So, jetzt zur nächsten Frage. Jetzt erscheint der Eindruck, naja, mit diesen Panzerabwehrwaffen kann man ja diese Panzer sehr schnell zerstören. Ja.
Genau.
Gut, da gibt es also zwei Aspekte, die man berücksichtigen muss. Erstens war es so, dass die Russen, weil sie eben dachten, sie können also hier ohne große Friktionen einmarschieren, relativ rasch vorstoßen wollten. Sie wollten es auch bei den Städten vorbei. Das heißt, das Problem war, sie haben also die Panzer oft nicht geschützt durch Infanterie und damit waren sie angreifbar. Das ist das eine. Und das zweite, was wir nicht vergessen dürfen, wenn jetzt die Ukrainer ihr Gelände zurückerobern wollten, dann können sie das natürlich nicht zu Fuß mit der Panzerabwehrwaffe in der Hand, sondern sie brauchen geschützten Raum, der quasi kämpfen kann, also eine Kanone mit hat und mobil ist. Das heißt, sie brauchen den Panzer, um das Gelände in Besitz zu nehmen, damit sie dieses Ziel haben. Und da kommen wir natürlich jetzt zum Wesen des Panzers. Es gibt kein anderes Modell, das das kann, das quasi geschützt, kampfkräftig, mobil dieses Gelände in Besitz nehmen kann. Das heißt, er hat absolut hier noch seine Berechtigung. Was natürlich das Ergebnis der letzten Kriege gezeigt hat, zum Beispiel auch Karabach oder jetzt natürlich auch in der Ukraine, ist, dass er geschützt werden muss. Entweder durch Selbstschutzsysteme, durch Infanterie zum Beispiel oder durch mitfahrende Systeme, die verhindern, dass er leichtes Ziel wird.
Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen zum Politischen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ja mehrfach schon das Wort Neutralität in den Mund genommen und auch Andeutungen über eine Lösung für den Donbass gemacht. Aber wie sehen Sie das? Wird es da zu Zugeständnissen von Seiten der Ukraine kommen müssen, auch weil sie gesagt haben, da kann ihr Land auch gar nicht mehr so leicht zurückerobert werden, dass es eine Abteilung von der Ukraine gibt, also der östliche Teil?
Wir kommen aus dem Dilemma des Abnutzungskrieges nur heraus, wenn beide Seiten etwas haben, das sie ihren Bevölkerungen verkaufen können. Das wäre ja quasi diese Option der Verhandlungslösung, auf die wir alle hoffen. Was könnte das sein? Die Russen könnten sagen, wir haben gewisse Ziele erreicht. Das ist auch plausibel für die Bevölkerung. Und sie sagen so, jetzt setzen wir uns gnädigerweise an den Verhandlungstisch und wir reden mit euch. Ja. Die Ukraine könnte zum Beispiel sagen, wir haben es geschafft, den russischen Bären erfolgreich quasi daran zu hindern, das ganze Land einzunehmen. Wir haben die Westukraine in unserer Hand. Kiew ist in unserer Hand als politisches Zentrum. Jetzt setzen wir uns hin und verhandeln. Ja. Das wäre natürlich etwas, wo es zumindest einmal zu einer Befriedung kommt, im Sinne von, dass nicht jeden Tag quasi Raketen und Bomben fallen und dass die Bevölkerung auch die Möglichkeit hat, durchzuatmen, unabhängig von der Situation, wie sich das in weiterer Folge dann politisch lösen wird. So, jetzt haben wir den Vorschlag der Neutralität. Da muss man natürlich darauf achten, dass diese Neutralität nur anerkannt werden wird, wenn sie auch zum Beispiel mit einer gewissen Abschreckung hinterlegt ist. Ja? Also wenn klar ist, dass die Ukrainer zum Beispiel bereit sind, diese Neutralität auch zu verteidigen. Ja? Oder wenn es Nationen gibt, die sagen, wenn jetzt die Ukraine angegriffen werden würde, wir würden an der Seite der Ukraine diesen Kampf aufnehmen. Ja? Also das sind die Fragen, die hier zu beantworten sind. Das schiere Erklären der Neutralität wird die Russen nicht daran hindern. Sie werden sich vielleicht dann reorganisieren, sie werden versuchen, quasi aus den Sanktionen irgendwie herauszukommen und dann werden sie vielleicht wieder angreifen und werden dann möglicherweise ein demilitarisiertes Land vorfinden, das quasi abhängig ist von der Sicherheitszusage anderer Länder, die dann sagen, naja gut, jetzt müssen wir uns leider eingestehen, wir sind noch nicht so weit, wir können das also nicht der Bevölkerung erklären, tut uns leid, Ukraine, das war es jetzt im Wesentlichen. Ja? Mhm. Und das sind natürlich Fragen, die bis jetzt ungelöst sind und die natürlich zu klären sein werden, damit man quasi wirklich ein Ergebnis hat, das sie so hieb- und stichfest hält und beide Parteien so versorgt, dass sie sagen können, jawohl, wir gehen diese Neutralität ein, beziehungsweise die Russen sagen, okay, also wir haben jetzt diesen Kompromiss, aber wir legen uns nicht mehr mit den Ukrainern an zum Beispiel. Ja.
Mhm. Gleichzeitig verlegen die USA weitere Soldaten nach Europa. Bald sind 100.000 US-Soldaten in Europa. Man hat auch schon angefangen, sozusagen die europäischen NATO-Partner mehr und mehr zu unterstützen. Die wollen auch alle aufrüsten. Hat Wladimir Putin eigentlich sein Ziel mit dem Ukraine-Einmarsch eigentlich sozusagen auch die NATO ein Stück weit zurückzudrängen, die USA ein Stück weit zurückzudrängen, eigentlich nicht komplett verfehlt?
Naja, wir sehen jetzt natürlich, dass die NATO erkannt hat, und das hat ja niemand eigentlich wahrhaben wollen, obwohl viele Indikatoren in diese Richtung gedeutet haben, dass quasi die Ausdehnung Richtung Osten offensichtlich an der ukrainischen Grenze ihr Ende gefunden hat. Ja? Weil also das war der Moment, wo die Russen dann gesagt haben, okay, das akzeptieren wir nicht mehr in Zukunft. Ja? Mhm. Das führt natürlich jetzt dazu, dass man quasi diese neue Frontlinie des Kalten Krieges, ja, denken Sie an die alte Frontlinie des Kalten Krieges, an wo also wir auch als Grenzstaat gelegen waren, ja, mit eisernem Vorhang und allem drum und dran. Ja. Diese neue Frontlinie zieht sich jetzt quasi von den baltischen Staaten über die belarussische Grenze an der ukrainischen oder durch die Ukraine hindurch, über den Bosporus bis in die Levante im Wesentlichen. Ja. Und an dieser Frontlinie werden jetzt Kräfte positioniert, um vor allem eine Abschreckewirkung zu haben, also um zu zeigen, Russland, also wir sind nicht bereit, auch wenn wir jetzt diese militärische Karte nicht quasi auf den Tisch legen im Sinne von, wir treten an der Seite der Ukraine in den Kampf ein, aber wir sind nicht bereit, es zu tolerieren, dass, wenn ihr quasi mit der Ukraine fertig seid, dass ihr noch weiter geht. Weil das ist dann der Fall, wo also dann der Artikel 5 ins Spiel kommt, die Bündnisverpflichtung, und die NATO wird nicht bereit sein, das zu tun. Das ist die Hoffnung, die wir hier hat, also den Russen klar zu symbolisieren, bis hierher und nicht weiter, und natürlich die Ukraine weiter zu unterstützen in der Hoffnung, dass sie die Russen so abnützen können, dass es zumindest dazu kommt, dass es zu dieser Verhandlungssituation kommt.
Die werden wir in den nächsten Tagen sehen, wie diese Verhandlungen aussehen werden und ob wir vielleicht schon bald einen Frieden haben werden oder einen Waffenstillstand. Herr Reisner, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
In der Ukraine sind die Kämpfe heute jedenfalls unvermindert weitergegangen. In der ostukrainischen Region Donetsk gibt es laut dem dortigen Gouverneur weiträumige Angriffe. Fast alle Städte entlang der Demarkationslinie sind unter Beschuss. Die Demarkationslinie trennt ja die Gebiete von der ukrainischen Seite zu denen von den prorussischen Separatisten. Die Lage kann sich dort auch noch weiter verschärfen, wenn dann die russischen Truppen sich auf die Angriffe in der Region konzentrieren. Nicht zuletzt deshalb bleibt auch Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, dabei, dass die Basis für Gespräche mit Moskau der Abzug aller russischen Truppen sein müsse. Zur Bild-Zeitung hat Klitschko gesagt, wir können über Normalisierung sprechen, wenn jeder russische Soldat aus unserem Land raus ist. Aber er ist überzeugt, dass die ukrainischen Soldaten weiterhin eine gute Antwort auf die russischen Angriffe geben können und den Mythos um die stärkste Armee der Welt vollkommen ruiniert hätten. Ein harsches Urteil, aber ein Indiz dafür könnte schon auch sein, dass Russland jetzt seine Kontakte in Richtung Osten intensiviert. Außenminister Sergei Lavrov ist in den nächsten Tagen in China, um einerseits über Afghanistan, aber auch um über die Ukraine zu reden. Und dort erhält die russische Regierung Rückendeckung für die Invasion in der Ukraine. Danach wird Lavrov auch in Indien erwartet, um dort mit der Regierung über verstärkte Wirtschaftskooperationen bei Öl- und Gaslieferungen zu reden. Indien hat zwar einen Waffenstillstand in der Ukraine gefordert, das Vorgehen Russlands aber nicht verurteilt und unterstützt aus westlicher Sicht damit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Und solange sich hier nichts ändert, kann Russland weiterhin Krieg führen, zum Leidwesen der Menschen in der Ukraine. Das war's für heute von mir, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns vor allem euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.